Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Das Gute Recht, dem Podcast rund um Social Entrepreneurship, Impact Business, gemeinnützige Organisationen und allem, was mit der guten Sache zu tun hat. Heute ist die erste Folge unseres Vereins-Update-Podcast-Konzepts quasi. Das Vereins-Update ist ein Newsletter, den wir rausbringen. Anmeldung natürlich jederzeit gerne möglich unter vereinsupdate.de. Und einmal im Monat bringen wir da Beiträge rund um aktuelle Gesetzesentwicklungen, neue Gesetze, aktuelle Rechtsprechung, alles, was mit Vereinen zu tun hat, aber auch aus der Vereinsarbeit heraus. Also wie gelingt die Einführung von Hauptamt, welche Möglichkeiten gibt es mit Digitalisierungen im Verein etc. Das alles in diesem Newsletter. Und jetzt in diesem Format hier möchte ich gemeinsam mit Linus, der das erste Mal dabei ist, also Linus Junginger, der zweite Teil von Vielwerde Junginger, eben über die Inhalte, über die rechtlichen Inhalte dieses Newsletters sprechen. Deswegen erstmal hallo Linus.
Ja, hallo, ich freue mich dabei zu sein.
Das erste Mal und regelmäßig natürlich hier als Kompagnon der Kanzlei, während ich ja sonst immer diese ganzen Interviews mache. Wie gesagt, das ist das erste Mal. Wir wollen da einfach mal so ein bisschen in die Themen reingehen. Da wir uns gegenseitig noch nicht vorgestellt haben, Linus ist quasi logischerweise auch Rechtsanwalt, auch zertifizierter Stiftungsberater, auch Familienvater und hat auch immer wieder kranke Kinder zu Hause. Aber wir haben es geschafft, heute jetzt mal hier zusammenzukommen. Freut mich auf jeden Fall.
Muss ich dich noch vorstellen?
Gehen wir mal. Nö, mich brauchst du nicht vorstellen. Ich setze das einfach voraus, dass ich bekannt bin. Ansonsten ist das mein Pech. gehen wir mal in die Themen rein. Also heute, beziehungsweise aus dem letzten Newsletter, haben wir drei Themen, über die wir kurz sprechen wollen. Einmal Gesetzesänderung 2025. Was gibt es da Neues? Dann wollen wir kurz über virtuelle und hybride, beziehungsweise generell Mitgliederversammlungen sprechen, weil es da auch ein Urteil gab, das man zumindest mal gehört haben kann. Und natürlich das brandheiße Thema, das irgendwie alle Vereine umtreibt, die E-Rechnung. Betrifft uns das? Was bedeutet das? Oder machen wir das sowieso schon die ganze Zeit? Und damit ich nicht die ganze Zeit spreche, würde ich sagen, Linus, erzähl uns doch einfach was über Gesetzesänderungen 2025.
Ja, danke dir. Gesetzesänderungen 2025. Ich habe mir jetzt hier ein paar rausgesucht, die interessant sind für Vereine. Eine ist gar keine Gesetzesänderung, sondern eine Änderung der Verwaltungsauffassung. Und das Thema E-Rechnung hatten wir gesagt, das ist natürlich auch eine Gesetzesänderung, aber dazu machen wir später noch ein bisschen was ausführlich. Deswegen jetzt erstmal im Schnelldurchlauf, was ist wichtig für Vereine 2025? Erstmal, es gibt eine Umsatzsteuererleichterung für die Vereine, die im Bildungsbereich tätig sind, also die Seminare, Webinare, Workshops, Ausbildungen anbieten. Und zwar ist es jetzt so, dass Bildungsleistungen umsatzsteuerfrei sind, wenn sie entweder Schul- oder Hochschulunterricht sind, Ausbildung, Fortbildung oder berufliche Umschulung oder wenn es sich um Leistungen handelt, die eng damit zusammenhängen mit diesen Themen. Es gab früher schon eine Befreiung für solche Leistungen, aber die war ein bisschen komplizierter und viele Vereine konnten davon nicht profitieren. Früher war es nämlich so, dass die Voraussetzung war, dass die zuständige Landesbehörde bescheinigt, dass diese Bildungsleistung ordnungsgemäß auf einen Beruf oder eine staatliche Prüfung vorbereitet. Da gab es dann häufig Diskussionen darum, was ist eigentlich ein Beruf und was nicht, und bereitet das, was der Verein jetzt hier tut, also der Kurs, den er anbietet, jetzt wirklich auf eine staatliche Prüfung vor. Und einen Teil dieser Diskussion kann man sich jetzt sparen, denn jetzt ist jede Art von beruflicher Fortbildung auch umfasst von der Umsatzsteuerbefreiung. Und unter Fortbildung kann man sich vieles vorstellen. Es wird sich da noch zeigen müssen, was wirklich davon umfasst ist. Wie immer wird da die Rechtsprechung auch Maßstäbe setzen und insbesondere muss das EU-Mehrwertsteuerrecht ausgelegt werden, das da mit reinspielt. Aber das ist schon mal eine große Erleichterung für die Vereine, die bisher diese Bescheinigung nicht bekommen haben. Die haben jetzt vielleicht die Möglichkeit, dass sie eine berufliche Fortbildung anbieten. Also es muss immer noch einen Berufsbezug haben. Das heißt, jetzt Kurse anzubieten für irgendwas, was mit Freizeitgestaltung zu tun hat, Sport oder sonstige Freizeitthemen, das ist immer noch nicht steuerfrei, zumindest nicht nach dieser Vorschrift. Aber berufliche Fortbildung, also alles, was berufliche Kenntnisse vertieft oder erweitert. Und das Wichtigste, was man sich in dem Zusammenhang merken sollte, ist, dass viele Vereine gar nicht wissen, dass die Leistungen, die sie erbringen, vielleicht umsatzsteuerfrei sein könnten, weil sie sich damit gar nicht intensiv beschäftigt haben. Manchmal sagen sogar Steuerberater, oh, wir kennen uns damit gar nicht aus, vielleicht, bevor ihr irgendwas falsch macht, schlagt bitte 19% Umsatzsteuer drauf und stellt das so in Rechnung. Und ja, sinnvoll ist es, sich mal, wenn man Kurse irgendwelcher Art anbietet, also irgendwelche Bildungsleistungen, dann ist es sinnvoll, sich mal damit beschäftigt zu haben, wie das jetzt mit dieser Neuregelung aussieht, ob man vielleicht davon profitiert, ob das umsatzsteuerfrei sein könnte. Das nächste Thema, über das ich sprechen möchte, ist das Thema Beschlussfassung in Textform. Und dazu werde ich kurz was erzählen und dann aber auch an Alexander überleiten, weil er sich, glaube ich, ein bisschen besser damit auskennt. Ich hoffe es jedenfalls. Und zwar, bei Vereinen ist es so, dass sie Beschlüsse, also beispielsweise der Beschlüsse der Mitgliederversammlung, nicht nur in Versammlungen fassen können, sondern dass es bisher auch schon möglich ist, schriftliche Beschlüsse zu fassen. Das heißt, die Vereinsmitglieder werden dazu aufgerufen, zu einem bestimmten Beschlussthema ihre Stimme schriftlich abzugeben. Und schriftlich, das bedeutete bisher gesetzliche Schriftform, also handschriftliche Unterschrift auf Papier, per Brief an den Vereinsvorstand geschickt. Das ist natürlich ein ziemlich bürokratisches Verfahren, gerade für größere Vereine mit mehr Mitgliedern. Und jetzt ist die Schriftform durch die Textform ersetzt. Textform, das kann beispielsweise auch eine E-Mail sein. Das heißt, es würde jetzt ausreichen, die Mitglieder per E-Mail abstimmen zu lassen. Jetzt ist es aber so, dass zumindest ich Vereinen immer sage, dass sie mit so einer schriftlichen Beschlussfassung gar nicht so viel anfangen können, weil, soweit ich weiß, ist erforderlich, dass alle Vereinsmitglieder sich an dieser Beschlussfassung beteiligen und das funktioniert ohnehin nur bei sehr kleinen Vereinen. Alexander, stimmt das so, wie ich mir das gemerkt habe und bringt jetzt die Neuregelung tatsächlich eine Erleichterung für Vereine? Unter welchen Voraussetzungen funktioniert jetzt so eine Beschlussfassung in Textform?
Es ist sogar noch schlimmer, als du gesagt hast. Es müssen sich nicht nur alle Mitglieder beteiligen, sondern es müssen auch noch alle Mitglieder zustimmen. Das heißt, ihr braucht eine Beschlussfassung mit 100% Beteiligung und 100% Zustimmung. Sobald auch nur einer dagegen oder sogar nur einer sich enthält oder die Stimme nicht abgibt, funktioniert das nicht mehr. Das heißt, diese schriftliche bzw. jetzt in Textform Beschlussfassung für Mitgliederversammlung funktioniert wirklich nur, also ich meine, ich habe das immer in meinem eigenen Elterninitiativ-Kindergarten gemacht, weil wir da 10 Eltern hatten, denen konnte ich hinterher telefonieren, bis sie das alle abgegeben haben. Aber darüber hinaus wird das schon in der Praxis gar nicht funktionieren. Was man aber vielleicht noch ergänzen kann, ist diese Regelung, die gesetzliche, die gilt auch für Vorstandssitzungen, weil für den Vorstand immer auf die Mitgliederversammlung verwiesen wird. Das heißt, der Vorstand, der ja normalerweise aus weniger Mitgliedern besteht, der könnte tatsächlich auch ohne Satzungsregelung jetzt so eine schriftliche Beschlussfassung in Textform machen. Und Textform bedeutet ja, dass es dauerhaft gespeichert werden können muss. Das heißt, theoretisch wird es auch gehen, in einem WhatsApp-Vorstandsgruppenchat Beschlüsse zu fassen oder in einem Forum oder irgendwas. Hauptsache, es kann dauerhaft gespeichert werden. Der Chat müsste also irgendwie archiviert und exportiert werden. Dann würde das gehen, wenn alle Vorstandsmitglieder teilnehmen und alle Vorstandsmitglieder zustimmen. Gut. Und ein Satz vielleicht noch dazu, das ist quasi nur die gesetzliche Regelung. Das heißt, in der Satzung kann man davon natürlich abweichen. In der Satzung könntest du auch sagen, schriftliche Beschlussfassung ist in der Mitgliederversammlung möglich, wenn sich mindestens die Hälfte der Mitglieder zum Beispiel beteiligt.
Okay, also für Beschlüsse der Mitgliederversammlung ändert sich nichts, es sei denn, ich habe einen sehr, sehr kleinen Verein, wo ich die Mitglieder alle sehr gut erreiche und die alle zustimmen. Für Beschlussfassungen des Vorstands könnte es aber interessant sein, die Arbeitsfähigkeit des Vorstands könnte sich dadurch verbessern, aber ich höre daraus, besser, man hat dafür eine Satzungsregelung, die einem ein gutes Verfahren
ermöglicht. Ganz genau.
Das heißt, diese Gesetzesänderung hilft nur in manchen Fällen und besser in die Satzung schauen, was da drin steht.
Ganz
und
genau, ja.
Gegebenenfalls ändern. Okay. Dann ein Thema, das wichtig ist für Vereine mit hohen Mitgliedsbeiträgen. Es war früher schon so, wenn ein Verein sehr hohe Mitgliedsbeiträge erhebt und nur unter diesen Voraussetzungen neue Mitglieder aufnimmt, das betrifft vor allem Sportvereine, dann kann es zweifelhaft sein, ob dieser Verein noch die Allgemeinheit fördert und gemeinnützig sein kann. Wenn beispielsweise ein Golfverein einen sehr hohen Jahresbeitrag dafür verlangt, um Mitglied in diesem Golfverein zu sein, dann ist es eigentlich logisch, dass man davon ausgehen kann, dass nicht jeder und jede in diesem Verein Mitglied sein kann. Und bisher war die Finanzverwaltung der Meinung, dass Schluss ist bei 1023 Euro Jahresbeitrag. Und diese Grenze ist jetzt angepasst worden auf 1440 Euro. Das bedeutet, wenn euer Verein hohe Mitgliedsbeiträge erhebt, dann ist es jetzt unter Umständen möglich, sie noch weiter anzuheben. Die meisten Vereine dürfte das allerdings nicht betreffen. Deswegen dürfte sich für die meisten nichts ändern. Auch verändert haben sich die Umsatzgrenzen für Kleinunternehmer, auch wieder ein umsatzsteuerliches Thema. Die Vereine, die Leistungen erbringen, die ansonsten umsatzsteuerpflichtig wären, für die es also keine spezielle Befreiungsvorschrift für die Umsatzsteuer gibt, die können trotzdem von der Umsatzsteuer befreit sein, wenn sie Kleinunternehmer sind. Und bisher war es so, dass man maximal 22.000 Euro Umsätze im vergangenen Jahr haben durfte und im laufenden Jahr 50.000. Diese Grenzen sind jetzt angehoben worden auf im vergangenen Jahr 25.000 Euro und im laufenden Jahr, also die Prognose für das laufende Jahr, 100.000 Euro. Das heißt, mehr Vereine können von der Kleinunternehmergrenze profitieren. Es ist allerdings immer noch so, es handelt sich um Freigrenzen. Das heißt, wenn diese Beträge auch nur geringfügig überschritten werden, dann sind alle Umsätze umsatzsteuerpflichtig. Das heißt, man muss wie bisher auch als Verein darauf achten, ob man innerhalb dieser Grenzen bleibt.
Und Linus, soweit ich das mitbekommen habe oder gelesen habe, war das, glaube ich, bislang so, dass diese 50.000 Euro quasi so eine Prognoseentscheidung waren am Anfang vom Jahr. Und wenn ich da jetzt richtig informiert bin, diese 100.000, das ist ja jetzt eine harte Grenze. Das heißt, es wäre tatsächlich auch möglich, dass wenn innerhalb des Jahres die 100.000 überschritten werden, dass innerhalb des Jahres die Kleinunternehmerregelung wegfällt, oder?
Ja, richtig, genau. Das ist möglich. Das heißt, man muss jetzt auch diese 100.000 Euro im Kopf haben. Man muss dazu sagen, es wird nicht viele Vereine betreffen, die im vergangenen Jahr 25.000 Euro Umsätze hatten und im laufenden Jahr 100.000. Es kann aber natürlich gerade in der Gründungsphase oder in der Wachstumsumstrukturierungsphase sein, dass die Umsätze sehr stark schwanken. Und dann muss man eben jetzt diese 25.000 und die 100.000 Euro im Kopf haben. Genau, und eine Neuregelung, auf die wir uns vorbereitet haben, die aber jetzt tatsächlich nicht gekommen ist, das ist die Abschaffung des Gebots der zeitnahen Mittelverwendung. Darüber sollten wir, denke ich, kurz reden. Es war eigentlich, von den Ampelfraktionen geplant, das mit im Jahr 2025 umzusetzen, dass gemeinnützige Körperschaften ihre Mittel nicht mehr zeitnah verwenden müssen. Das ist bisher eisernes Prinzip im Gemeinnützigkeitsrecht gewesen und auch ein wichtiges Beratungsthema bei uns. Ich sage kurz, was das Gebot der zeitnahen Mittelverwendung ist und dann können wir vielleicht ein bisschen darüber sprechen, wie hätte sich das ausgewirkt? Kommt das noch? Ist es überhaupt sinnvoll, das abzuschaffen? Also grundsätzlich ist es erstmal so, nach der aktuellen gesetzlichen Regelung, die auch erstmal so bleiben wird, gemeinnützige Körperschaften müssen Mittel, die sie einnehmen, egal aus welcher Quelle, zeitnah verwenden. Das heißt, in den 2 Jahren, die auf die Vereinnahmung folgen, müssen sie irgendwas damit tun. Was tun sie in der Regel damit? Fördern ihren gemeinnützigen Zweck. Vereine und andere gemeinnützige Körperschaften müssen darauf achten, dass sich auf ihrem Konto nicht eine Menge Geld ansammelt, sondern in regelmäßigen Abständen muss man sich Gedanken darum machen, dass man das auch irgendwie für was einsetzen muss. Und das Komplizierte bei diesem Gebot der zeitnahen Mittelverwendung ist, dass es eine ganze Menge Ausnahmen gibt und dass es verschiedene Rücklagen gibt, die man bilden kann. Das heißt, es ist kein strenges, konsequentes Prinzip, sondern es gibt Ausnahmen, es gibt bestimmte Arten von Spenden, die, wenn man sie als Verein vereinnahmt, dann muss man die eben nicht zeitnah verwenden. Und es gibt Rücklagen, die man bilden kann. Gesetzlich geregelte Rücklagen und dann wieder andere, die man so im Gesetz nicht findet. Das ist zum Beispiel eine Betriebsmittelrücklage, eine Wiederbeschaffungsrücklage. Dann gibt es eine freie Rücklage, in die man bestimmte Prozentsätze seiner Einnahmen reinlegen kann, um sie dann eben nicht zeitnah zu verwenden, sondern um sie ansparen zu dürfen. Alles relativ kompliziert. Und eigentlich war geplant, da das auch eine bürokratische Belastung für gemeinnützige Körperschaften ist, eigentlich war geplant, das abzuschaffen. Es ist in den letzten Jahren viel darüber diskutiert worden, ob das sinnvoll ist. Wie gesagt, jetzt wird es nicht kommen. Was bedeutet das für Vereine? Es geht alles so weiter wie bisher. Und man kann schon die Frage stellen, wäre das sinnvoll gewesen? Ist das was sich vielleicht die nächste Regierung vornehmen soll? Doch die zeitnahe Mittel, das Gebot der zeitnahen Mittelverwendung abzuschaffen. Alexander, was ist deine Meinung?
Also es gab ja, also erstmal waren alle davon überrascht, dass das überhaupt reingekommen ist im Gesetzgebungsprozess, weil das war, Reform des Gemeinnützigkeitsrechts war ja schon lange gefordert, aber eigentlich an anderen Stellen und Enden. Und auf einmal kommt da irgendwie in den Gesetzentwurf rein, dass die zeitnahe Mittelverwendung abgeschafft wird. Und einerseits haben viele drüber gejubelt, weil das, also muss man ganz klar sagen, glaube ich, Linus, du hast gesagt, es ist beratungsintensiv, weil gerade kleinere Vereine das irgendwie, es ist halt auch ein bürokratischer Aufwand, weil da braucht man so eine Mittelverwendungsrechnung, wo man nachweisen muss, okay, wann sind Mittel reingekommen, habe ich die innerhalb der nächsten 2 Jahre wieder verwendet? Und das wäre eben alles entfallen. Ja, also aktuell ist ja so die Grenze bei 45.000 Euro. Wenn die Einnahmen im Jahr 45.000 Euro nicht übersteigen, dann gibt es auch nicht das Gebot der zeitnahen Mittelverwendung. Das muss man vielleicht dazu sagen.
Ja.
Das heißt, für diese mittelgrößeren Vereine über 45.000, da hätte es diesen Bürokratieaufwand halt weggenommen. Es gab aber aus der Wissenschaft einfach wahnsinnige Kritik daran, weil, wie du schon gesagt hast, das ist ja so ein eisernes Prinzip im Gemeinnützigkeitsrecht, weil klar, das Geld soll natürlich auch gemeinnützig verwendet werden und zwar nicht irgendwann und so lange irgendwo rumliegen unter dem Kopfkissen, sondern das soll ja wirklich wieder in die Gesellschaft zurückfließen für die gemeinnützigen Zwecke. Deswegen gab es da scharfe Kritik und natürlich gab es dann auch noch so Einzelfragen, die zu tief gehen für die normale Praxis, sage ich mal. Aber das war, ich glaube nicht, dass das noch kommt, oder meinst du?
Tja, das wird sich zeigen. Die Tatsache, dass alle davon überrascht waren, das könnte sicherlich auch damit zusammenhängen, dass bis vor kurzem das Finanzministerium eben noch anders besetzt war. Ich muss dazu sagen, ich bin ein Befürworter der Abschaffung. Ich denke, die aktuelle Regelung mit den vielen Ausnahmen und den unterschiedlichen Rücklagen, die man bilden kann, führt im Ergebnis dazu, dass man einfach nur einen großen Aufwand mit dieser Mittelverwendungsrechnung hat und sich immer wieder zu überlegen, wie schichtet man Geld um? Und sind wir ehrlich, es gibt auch ein paar Tricks. Ob man sie jetzt Tricks nennen will, aber es gibt
Gestaltungsmöglichkeiten,
die auch von der Finanzverwaltung anerkannt sind, mit denen man dafür sorgen kann, dass man zumindest die Mittel später verwendet und höhere Rücklagen bilden kann insgesamt. Ja, und wie gesagt, es gibt eine Menge Ausnahmen und ja, Regelungen, mit denen man irgendwie arbeiten kann. Und mein Eindruck ist, gemeinnützige Körperschaften haben ohnehin in der Regel kein Interesse daran, irgendwie Geld, das sie bekommen, 30 Jahre ungenutzt liegen zu lassen. Das sind meistens andere Gründe, die dahinterstehen, wenn das tatsächlich passiert. Aber das Geld kann ja weder ausgeschüttet werden, noch kann man, wenn es auf dem Konto rumliegt, irgendwas anderes damit machen. Deswegen glaube ich, die meisten Vereine haben ein Interesse daran, das Geld auch tatsächlich für ihren Zweck einzusetzen. Das ist also die Frage, ob man ihnen da wirklich zusätzliche gesetzliche Anreize in Form dieses Gebots auferlegen muss. Und ja, ich denke, diese ganze Hin- und Her-Rechnerei und was habe ich in dieser Rücklage und wie kann ich das in die andere Rücklage umschichten, ja, das könnte man sich alles sparen mit dieser Abschaffung. Deswegen wäre ich tatsächlich dafür. Ich glaube, das Ergebnis ist das gleiche. Gemeinnützige Körperschaften werden ihre Mittel dann verwenden, wenn es sinnvoll ist und es den Zweck am besten fördert. Und man kann sich aber viel Bürokratie sparen.
Das war es an gesetzlichen Änderungen jetzt erstmal soweit relevant für gemeinnützige Vereine, glaube ich, ne?
Genau. Es gibt noch ein paar andere, über die ich jetzt nicht gesprochen habe. Einführung der Wirtschaftsidentifikationsnummer beispielsweise.
So kleinere Sachen, die letztendlich auch mehr betreffen. Ich meine, das steht ja alles im Newsletter drin. Das heißt, den Newsletter könnte man abonnieren, beziehungsweise auch einfach in unseren Blog auf die Webseite. Da ist das ja genau. Quasi nochmal
verschriftlicht. Generell werden wir es nicht schaffen, über jedes Thema hier zu reden, aber ich denke, das ist auch in Ordnung. Diejenigen, die es interessiert, können das dann nachlesen.
Genau. Dann rede ich mal über ein Thema, was mich immer stark interessiert, was, glaube ich, auch aktuell ist, weil jetzt viele Vereine und Verbände sich natürlich mit der Einberufung oder generell mit der Organisation der jährlichen Mitgliederversammlung befassen. In vielen Verbänden und Vereinen findet die ja immer so im ersten Quartal oder relativ zeitnah zum Abschluss des ersten Quartals statt. Und da gehen jetzt die Vorbereitungen einfach los. Die Einberufungen werden vorbereitet etc. Und das ist so ein Thema, das jedes Jahr wieder auftaucht und leider gibt es in den Vereinen und auch in den Verbänden immer so, ja, das haben wir schon immer so gemacht und deswegen ziehen wir das jetzt einfach so weiter durch. Da lohnt sich generell immer mal der Blick drauf, ob das so richtig ist, was man da alles macht. Und gerade wenn man mal was anders machen will, muss man natürlich gucken, ob man es richtig macht. Worauf ich hinaus will, sind diese virtuellen hybriden Versammlungen. Ja, während Corona waren virtuelle Mitgliederversammlungen sehr, sehr hoch im Kurs. Da hatten wir so eine Ausnahmegesetzgebung, wonach das möglich war, auch ohne Satzungsregelung. Mittlerweile haben wir das im Gesetz drin stehen, dass hybride Mitgliederversammlungen auch ohne Satzungsregelung zulässig sind und rein virtuelle Versammlungen sind zulässig, wenn die Mitgliederversammlung dem vorab zugestimmt hat. Was bedeutet das? Also hybrid erstmal, klar, ein Teil der Mitglieder ist vor Ort, tatsächlich trifft sich in Präsenz und ein anderer Teil wird virtuell zugeschaltet und kann so daran teilnehmen. Das heißt, die Teilnahmemöglichkeit, die Teilhabemöglichkeit ist natürlich stark erhöht. Aber wenn man keine Satzungsregelung hat und sich auf das Gesetz verlässt, stellt sich natürlich die Frage, okay, was genau meint der Gesetzgeber, was sind die gesetzlichen Anforderungen an die Einberufung einer hybriden Mitgliederversammlung, weil im Gesetz steht einfach nur drin, dass mit der Einladung bekannt gegeben werden muss, wie die Mitglieder ihre Rechte auf elektronischem Weg ausüben können. Und da gibt es jetzt aus Richtung Berlin, also vom Amtsgericht Spandau, eine Entscheidung gerade zu dieser gesetzlichen Formulierung, weil da hat ein Verein eben zu Mitgliederversammlungen sogar zu zwei einberufen, ohne Satzungsregelung, hat die hybrid abgehalten, geht ja nach dem Gesetz. Aber die haben in die Einberufung, in die Einladung zur Mitgliederversammlung zum einen nicht reingeschrieben, mit welchem Tool diese hybride Teilnahme ermöglicht wird. Und zum anderen haben die reingeschrieben, dass sich bis zu einem bestimmten Zeitpunkt die Mitglieder entscheiden müssen, wie sie teilnehmen. Und wer sich nicht entschieden hat, der kann daran danach gar nicht mehr teilnehmen an der Mitgliederversammlung, weder vor Ort noch hybrid. Und da hat das Amtsgericht gesagt, das geht beides so nicht. Denn in der Einladung, das fordert das Gesetz einfach, muss drinstehen, wie die Mitgliedsrechte ausgeübt werden können. Und allein die Teilnahme ist ja schon ein Mitgliedsrecht. Das heißt, es muss den Mitgliedern mitgeteilt werden, wie könnt ihr daran teilnehmen. Der Verein hatte reingeschrieben, mit welchem Abstimmungstool das die Abstimmung quasi möglich ist. Das ist auch alles fein. Aber stand eben nicht, ob das eine Videokonferenz ist und mit welchem Videotool das gemacht wird. Und das muss rein, sagt das Gericht meiner Meinung nach zu Recht, wenn man sich auf das Gesetz bezieht, weil den Mitgliedern quasi ermöglicht werden muss, sich darauf vorzubereiten, zu schauen, ob sie die technischen Voraussetzungen erfüllen, ob sie die aktuelle Version von Zoom haben, ob sie Teams haben, ob sie dies und das haben. Es gibt ja sehr viele verschiedene Software, auch viel Open Source, Big Blue Button etc. Aber eventuell muss man das einfach erstmal runterladen und schauen, dass das tatsächlich funktioniert. Und das muss eben vorab mitgeteilt werden und das auch innerhalb der Einladungsfrist, innerhalb der Einberufungsfrist, deswegen eben direkt mit der Einladung. Das sagt das Amtsgericht ganz klar. Und es erteilt ganz klar der Variante eine Absage, wonach es irgendwelche Ausschlussfristen für die Teilnahme gibt, wonach man sich anmelden muss. Es ist natürlich zulässig, das machen ja auch alle größeren Verbände, zu bitten, bis zu einem bestimmten Datum sich zurückzumelden, ob man teilnimmt, ob man noch Gäste, soweit es zulässig ist, mitbringt, ob man hybrid oder vor Ort teilnimmt. Das ist ja alles fein, nur es darf keine harte Ausschlussfrist sein. Weil das geht nicht, weil die Mitglieder haben Teilnahmerecht und das auch bis kurz vorher. Jedenfalls ohne Satzungsregelung. Wenn es eine Satzungsregelung gibt, wo ganz klar drin steht, wir führen alle unsere Videokonferenzen per Teams durch, ja, und ihr müsst euch bis eine Woche vorher anmelden, ansonsten könnt ihr nicht mehr teilnehmen. Wenn es diese Satzungsregelung gibt, die wirksam eingeführt wurde, dann ist das ja alles fein, weil vom Gesetz kann ja abgewichen werden. Und mein Tipp an dem Punkt ist auch immer, genauso wie man nicht die Höhe der Mitgliedsbeiträge in die Satzung reinschreiben sollte, sollte man auch nicht reinschreiben, dass man die Videokonferenz der Mitgliederversammlung per Jitsi, BigBlueButton, Teams, Zoom, was es alles gibt, durchführt, sondern da eventuell auf eine gesonderte Versammlungsordnung verweisen. Also dass einfach eine klare Legitimationslinie da ist. Der Verein sagt in der Satzung, wir können vorab quasi einmalig sagen, wie funktioniert die Teilnahme. Wir packen das in eine Versammlungsordnung rein, sodass wir dieses Tool quasi auch wechseln können und ändern können. Und dann müssen wir nicht jedes Mal bei der Einberufung nochmal sagen, ja, und es erfolgt mit dem und dem Tool und das funktioniert so und so, sondern das ist allen vorab bewusst durch diese Versammlungsordnung. Das war so ein bisschen das, was ich aus dem Amtsgericht Spandau rausgezogen habe und generell einfach dieses Thema virtuelle Versammlung, hybride Versammlung, wie man das macht, steht jetzt gar nicht im Newsletter drin, aber ist in unserem Blog tatsächlich enthalten. Noch ein Urteil vom Oberlandesgericht Düsseldorf, tatsächlich zu einer Satzungsbestimmung, wo drin steht, es kann auf elektronischem Wege teilgenommen werden an Mitgliederversammlungen. Und da war der Streit, ich gehe jetzt gar nicht so tief rein, aber da war der Streit einfach unter anderem die Frage, ob auch eine Telefonkonferenz eine Versammlung auf elektronischem Wege ist. Und da sagt das Gericht ja, weil der Gesetzgeber eben möglichst viel ermöglichen wollte.
Ich habe eine Frage zu Amtsgericht Spandau. Diese Vorab-Anmeldungspflicht auch für die Mitglieder, die vor Ort teilnehmen an der Versammlung?
Tatsächlich, ja. Die haben zwei Fristen reingesetzt, Herr Forscher. Die haben gesagt, wenn ihr hybrid teilnehmen wollt, dann bis Tag X. Und wenn ihr vor Ort teilnehmen wollt, dann bis Tag Y. Und beides war unzulässig.
Okay. Ja, verstehe. Ja, also genau, ich kann das auch nachvollziehen, dass man sagt, den Mitgliedern muss vorher gesagt werden, was überhaupt das Videokonferenz-Tool ist. Das ist ein bisschen vergleichbar aus meiner Sicht damit, wenn man den Leuten erst kurz vorher den Versammlungsort mitteilen würde, dann hätten sie auch nicht genügend Zeit, um sich Gedanken zu machen, wie reisen sie an, was gibt es da vor Ort für Hotels, was auch immer.
Genau, also logistisch wahrscheinlich ein bisschen einfach, aber klar, diese Vorbereitung einfach, dass man da wirklich teilnehmen kann. Und nur am Rande noch so der Hinweis, es gibt tatsächlich gerade eine rechtswissenschaftliche Diskussion darüber, ob die hybride Teilnahme, wenn man nach dem Gesetz geht, ob die hybride Teilnahme tatsächlich immer mit der Möglichkeit der Stimmabgabe verbunden sein muss oder ob es auch zulässig ist, das Stimmrecht quasi auf die Vorortteilnehmer zu beschränken und hybrid darf einfach nur zuhören und vielleicht noch Fragen stellen. Das finde ich einfach gerade ein spannendes Ding. Mal gucken, wann es die ersten Experimente und die ersten Urteile dazu gibt. Aber was ich da nur mitgeben will, ist, ich meine, es gibt genügend Tools. Wir haben ja selbst auch ein eigenes Tool, mit dem man Abstimmungen machen kann. Und damit ist es wirklich kein Hexenwerk, auch die Hybrid-Teilnehmer einfach teilhaben zu lassen. Das wollte ich dazu noch loswerden.
Und auch unabhängig davon, was die Rechtsprechung sagt, was das Gesetz sagt, ich glaube, seit Corona erwarten Vereinsmitglieder das auch so ein bisschen, dass es diese Möglichkeit gibt. Also zumindest in vielen Vereinen dürfte es doch so sein, dass Mitglieder die Erwartung haben, dass es auch irgendeine Möglichkeit gibt, digital teilzunehmen an der Versammlung. Und dann ist es schon sehr komisch, wenn man den Leuten sagt, ihr könnt aber da nicht abstimmen.
Absolut. Ja. Absolut. Gut, das dazu. Ansonsten zu Einberufungserfordernissen könnte man, glaube ich, eine ganze Folge machen. Vielleicht machen wir das auch mal. Aber was wahrscheinlich allen unter so ein bisschen unter den Nägeln brennt, ist natürlich jetzt das Thema E-Rechnung, Linus. Vielleicht kannst du es mal irgendwie kurz sagen, kurz den Leuten die Angst nehmen oder sagen, was sie jetzt eigentlich zu tun haben.
Ja, Angst nehmen finde ich tatsächlich sehr gut bei dem Thema. Es wird viel darüber diskutiert und man spürt auch in der Beratung und in Webinaren, die wir machen zum Beispiel, dass Leute das umtreibt. Ja, genau, deswegen ist es, glaube ich, ganz sinnvoll, wenn ich einmal ganz kurz sage, E-Rechnungspflicht, was ist das eigentlich und wen betrifft das überhaupt und betrifft das überhaupt Vereine? Wenn es Vereine gar nicht betreffen würde, ich glaube, dann würden wir darüber jetzt auch nicht sprechen. Deswegen eine gewisse Relevanz gibt es da schon, aber ich glaube, das Stichwort keine Panik ist schon angemessen. Also erstmal, was ist eine E-Rechnung? Also eine E-Rechnung ist eine Rechnung in einem strukturierten elektronischen Format. Die eine elektronische Weiterverarbeitung ermöglicht. Das heißt, eine E-Rechnung, das ist nicht mehr, wie es bisher der Standard war, eine Papierrechnung oder ein PDF-Dokument, sondern das ist ein ganz bestimmtes Datenformat, also ein Datensatz, ein strukturierter Datensatz, in dem die ganzen Rechnungsinformationen untergebracht sind, also Rechnungssteller, Rechnungsempfänger, Rechnungsdatum, Gesamtbetrag, die Einzelpositionen und so weiter. Also alles, was man auf einer klassischen Rechnung findet, was aber immer irgendwie ein bisschen anders angeordnet oder gestaltet ist, das ist bei einer E-Rechnung in einem Datensatz drin. Das heißt, für Computer lesbar, für Menschen eher nicht so gut. Genau, und das soll jetzt verpflichtend werden und ich glaube, daher kommt so ein bisschen die Unsicherheit bei vielen, die sagen, wenn das jetzt Rechnungen sind, wie erstelle ich jetzt eigentlich diese Rechnungen, wie kann ich die empfangen, wie kann ich die lesen, was mache ich damit, muss ich meine ganze Buchhaltung, Rechnungsstellung und so weiter umstellen? Genau, die Antwort ist jein. Denn die E-Rechnungspflicht, die jetzt eingeführt worden ist, da gibt es eine Menge Übergangsregeln und Ausnahmen, von denen auch Vereine profitieren. Es ist nämlich zum Beispiel so, dass man jetzt nicht ab dem 01.01.2025 verpflichtet ist, E-Rechnungen auszustellen und zu verschicken, sondern dass das überhaupt erst durch Übergangsregelungen verpflichtend wird mit Ende 2026 und dann auch nur für diejenigen Unternehmen oder Vereine, die Umsatz haben von mehr als 800.000 Euro und für diejenigen, die allermeisten, die geringere Umsätze haben, die betrifft das dann sogar erst mit Ende 2027. Das heißt, bevor man jetzt wirklich verpflichtet ist, E-Rechnungen zu erstellen und zu verschicken, wird noch einige Zeit vergehen. Bedeutet das jetzt, dass man das Thema ignorieren kann? Nein, auch das nicht. Denn beim Thema Empfang von E-Rechnungen gibt es keine Übergangsregelungen. Das heißt, es ist möglich, ehrlich gesagt theoretisch, aber es ist durchaus möglich, dass ein Verein jetzt im Januar 2025 von einem Dienstleister eine E-Rechnung bekommt, in einem XML-Format diese Datei bekommt und sagt, die können wir nicht öffnen, können wir nicht lesen, wir wissen nicht, was wir damit tun sollen. Das wäre theoretisch möglich, also das Unternehmen, der Dienstleister, der diese Rechnung an den Verein stellt, der hätte da das Gesetz auf seiner Seite, also das wäre eine ordnungsgemäße Rechnung, die er stellt, der ist da nicht verpflichtet, da nochmal eine menschenlesbare Version zu verschicken. Ich sage aber deswegen theoretisch, weil in aller Regel möchten ja Rechnungssteller, dass ihre Rechnungen bezahlt werden und werden sich Gedanken darum gemacht haben, dass die irgendwie menschenlesbar sind. Das heißt, dass sie nochmal als PDF oder auf Papier kommen. Also ich glaube jetzt ehrlich gesagt nicht, dass im Januar schon viele jetzt irgendwelche XML-Dokumente bekommen haben, die sie nicht öffnen können, mit denen sie nicht wissen, was sie tun sollen. Aber theoretisch ist es möglich. Und ja, das wird immer mehr kommen. Also allein schon, weil es werden irgendwann Übergangsregelungen auslaufen. Immer mehr Unternehmen stellen natürlich gerade jetzt um und werden E-Rechnungen in Zukunft erzeugen, um einfach mit diesen gesetzlichen Neuregelungen im Einklang zu sein. Dann ist es aber auch so, das geht jetzt tief ins Detail, deswegen werde ich es nur mit einem Satz erwähnen, es ist auch möglich, diese strukturierten Datensätze in ein PDF-Dokument zu integrieren, sodass dieses PDF-Dokument dann von Menschen und von Maschinen lesbar ist. Ja. Und ja, wichtig ist eben nur zu wissen, E-Rechnungen, das sind eben keine reinen PDF-Dokumente, Word-Dokumente oder Bilddateien, also auch wenn es sich da natürlich irgendwie um digitale Daten handelt, entspricht das nicht den E-Rechnungsstandards, die das Gesetz meint. Genau, und dann für Vereine besonders wichtig, es gibt eine weitere Ausnahme von der E-Rechnungspflicht, nämlich wenn man bestimmte umsatzsteuerfreie Umsätze erbringt. Das heißt also, Rechnungen muss man generell erstmal nur stellen, wenn es überhaupt einen Leistungsaustausch gibt. Das heißt beispielsweise für Mitgliedsbeiträge muss man sowieso keine Rechnungen im Sinne des Umsatzsteuerrechts ausstellen. Dann gibt es natürlich Vereine, die in irgendeiner Art und Weise an einem Leistungsaustausch teilnehmen und dafür Rechnungen stellen müssen. Wenn aber diese Umsätze, die da getätigt werden, von der Umsatzsteuer befreit sind, gibt es auch, zumindest bei bestimmten Befreiungsvorschriften, gibt es keine E-Rechnungspflicht. Andere Ausnahmeregelungen betreffen beispielsweise die Höhe des Betrags, also kleinen Betragsrechnungen, naja, nicht ganz so klein, aber bei 250 Euro und weniger muss keine E-Rechnung ausgestellt werden, auch in Zukunft nicht. Und das bedeutet im Ergebnis, dass wahrscheinlich für die meisten Vereine jetzt gerade kein unmittelbarer Handlungsbedarf ist. Es gibt aber ein Thema, da haben wir bisher auch noch gar nicht so viel drüber geredet, aber es ist, denke ich, sinnvoll, es mal angesprochen zu haben. Gerade für Vereine dürfte das relevant sein. Und zwar gibt es eigentlich schon eine Pflicht zum Versand von E-Rechnungen, und zwar dann, wenn man mit staatlichen Körperschaften zu tun hat, also mit Gemeinden, Ländern, dem Bund, staatlichen Stiftungen, dann wird dort in der Regel verlangt, dass man eine X-Rechnung, also eine E-Rechnung in einem bestimmten Format stellt. Das betrifft zum Beispiel Vereine, die einen Auftrag haben von der Gemeinde, beispielsweise zur Durchführung einer Veranstaltung oder Teilnahme an irgendeiner Gemeindeveranstaltung. Und wenn die dann ihre Leistungen in Rechnung stellen, dann muss das eben mit so einem Datenformat passieren. Und schon allein deswegen, weil das immer mal wieder passieren könnte und das einige Vereine betreffen dürfte, die Mittel bekommen, also staatliche Mittel von Gemeinden und so weiter, ist es, denke ich, sinnvoll, sich mal damit auseinandergesetzt zu haben, wie erstellt man überhaupt solche E-Rechnungen. Wenn man gerade eine Buchhaltungssoftware verwendet, mit der man auch Rechnungen erstellen kann, dann sollte man sich mit der Frage befassen, kann die E-Rechnungen, also ist die bereit, um E-Rechnungen zu lesen, und ist die bereit, E-Rechnungen zu erstellen? Und wenn das nicht der Fall ist, dann, wie gesagt, keine Panik, aber es ist trotzdem sinnvoll, sich bald damit zu beschäftigen und nicht erst, wenn Übergangsregelungen auslaufen oder man feststellt, man hat doch Umsätze, für die man E-Rechnungen erstellen muss. Das ist das, was ich euch gerne mit auf den Weg geben möchte. E-Rechnung betrifft Vereine. Es wird die wenigsten Vereine jetzt unmittelbar im Januar 2025 betreffen. Aber man sollte sich auf jeden Fall vorbereiten auf das, was da noch kommt. Gesetzliche Regelungen können sich auch noch ändern, könnten verschärft werden. Das Ziel des Gesetzgebers ist es auf jeden Fall, auch wenn es eine Menge Ausnahmeregelungen gibt, dass E-Rechnung der Standard wird und dass es irgendwann eine Zukunft gibt, in der man keine Zettelwirtschaft mehr hat mit irgendwelchen Rechnungen auf Papier, die man dann einscannen muss, sondern die Idee dahinter ist, dass es alles digital läuft und die Maschinen miteinander reden und der Mensch da nur noch eine untergeordnete Rolle spielt. Nein, ganz so schlimm ist es nicht, aber ja, das ist so ein bisschen die Idee hinter der ganzen Sache. Und darauf sollte man sich innerlich und in der Organisation der Vereinsfinanzen eingestellt haben.
Zukunft, Digitalisierung. Ja, definitiv ein Thema. Ich meine, man muss noch eins dazu sagen, Kleinunternehmer sind ja auch ausgenommen von der E-Rechnungspflicht. Das heißt, da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu dem, was du am Anfang gesagt hast, mit den Kleinunternehmergrenzen. Was ich da für mich so mitgenommen habe und meinen Webinar-Teilnehmern immer sage, ist, das ist so ein bisschen jetzt der Katalysator dafür, sich überhaupt mal im Verein damit auseinanderzusetzen, ob man das mit der Umsatzsteuer richtig macht.
Definitiv, ja.
Weil, wie du sagst, es ist eine umsatzsteuerliche Pflicht, ja, nur umsatzsteuerpflichtige Leistungen unterfallen dieser E-Rechnungspflicht grundsätzlich. Das heißt, da muss man erstmal schauen, habe ich eventuell auch umsatzsteuerpflichtige Mitgliedsbeiträge? Also es gibt ja unechte und echte Mitgliedsbeiträge. Mache ich das mit meinem Sponsoring eigentlich alles sauber? Weil das unterliegt auch grundsätzlich der Umsatzsteuer. Und auch diese ganzen Umsatzsteuerbefreiungsvorschriften, wende ich die richtig an oder nicht? Ich glaube, das ist so ein bisschen der Aufhänger zu sagen, schaut euch mal an, was ihr eigentlich für einen Leistungsaustausch habt.
Ja, richtig, genau. Und ja, es gibt leider, sehen wir das ja in der Beratung auch, häufig gibt es manchmal die Situation, dass irgendwer irgendwann mal recherchiert hat, dass das, was der Verein tut, umsatzsteuerfrei sein könnte. Und dann schreibt man entweder gar keine Rechnungen, was auch nicht richtig ist, oder es findet sich dann so ein Hinweis auf der Rechnung, irgendwie umsatzsteuerfrei nach der und der Vorschrift. Es ist aber schon sinnvoll, sich dann auch mal anzugucken, was genau wird da eigentlich gemacht und ist es wirklich umsatzsteuerfrei? Es ist nämlich leider kompliziert. Das geht über das Thema E-Rechnung hinaus. Ja.
Für mich ist auch immer so ein bisschen die Konklusion oder der Vergleich, der hängt an vielen Stellen. Aber das, was Corona letztendlich für die Digitalisierung der Mitgliederversammlung war, könnte vielleicht die E-Rechnung jetzt werden für die Digitalisierung der Buchhaltung, weil wir einfach noch immer so viele Vereine sehen, die wirklich ich habe wirklich Vereine, die mit Stift und Papier noch ihre Buchhaltung machen. Ja. Andere haben immerhin schon Excel. Aber das ist halt einfach nicht zukunftsfähig. Ja, man sollte schon auf irgendeine Buchhaltungslösung setzen, wo man Belege automatisch erkennen kann, Belege ordentlich verbuchen. Und natürlich gibt es sowas, natürlich haben wir sowas auch irgendwie. Also wen das interessiert, einfach bei uns auf der Seite gucken. Wir bieten ja da so eine gewisse assistierte Buchhaltung an, wo wir sagen, ihr bekommt eine Software von uns, die euch das erleichtert, die schon mit KI-Unterstützung, weil das muss ja alles mit KI sein, künstliche Intelligenz unterstützt euch schon bei der Erkennung der Belege und wo das ungefähr hingebucht werden könnte. Und wir schauen dann aber nochmal drüber, weil die Maschinen eben doch noch nicht so weit sind, dass sie alles können. Und ihr euch da vielleicht unsicher seid, deswegen schauen wir da nochmal drüber und wir erledigen auch die Steuererklärung. Da findet ihr Informationen auf der Website, da haben wir auf YouTube auch die Aufzeichnung von einem Webinar online. Das heißt, da gerne mal reinschauen. Ansonsten kann ich, glaube ich, sagen, Linus, danke. Beziehungsweise wir machen da jetzt das ja jetzt regelmäßig. Ziel ist, so einmal im Monat quasi immer über die Inhalte des Vereinsupdates zu sprechen. Das heißt, in einem Monat wird wieder eine Folge mit uns rauskommen, nachdem der Newsletter in Textform rausgekommen ist. Erstmal danke an dich, Linus.
Ja, nicht dafür.
Interessante Einwände und Gespräche auf jeden Fall. Ich darf darauf hinweisen, die letzte Folge, die war ja mit Olga Stepanova zum Thema Datenschutz in gemeinnützigen Organisationen aus. Und die Prise KI war natürlich auch drin. Und als nächstes in 2 Wochen, das wird sich also immer abwechseln mit dieser Vereinsupdate-Folge und einer Interview-Folge, spreche ich mit Marte Victoria Lorenz von Club Talent. Die unterstützen Vereine dabei, Hauptamt in den Verein einzuführen, das heißt weg von der Ehrenamtlichkeit zu einer vergüteten Tätigkeit, wie man das organisationstechnisch hinbekommt, wie man das auch finanzieren kann. Das dazu, folgt uns ansonsten auf Instagram, sind wir auch irgendwo unterwegs als Vereinsjuristen, dann verpasst ihr auch nichts und folgt uns einfach, wo ihr wollt. Und wir sind natürlich jederzeit dankbar für Feedback zu allem Möglichen, was wir machen und insbesondere zu diesem Podcast. Wünscht ihr euch andere Inhalte, wünscht ihr euch von irgendwas mehr, dann gerne jederzeit an feedback@dasguterecht-podcast.de. Das landet bei uns und ihr bekommt auf jeden Fall eine Antwort, so schnell wie es geht, und wir nehmen das dankbar auf. Das heißt, von uns beiden, von mir im Namen von uns beiden, ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören. Wir freuen uns auf Feedback und dass ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Macht's gut, ciao.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.